Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres gemeinsamen Podcasts zwischen Tirol und Bayern. Mein Name ist Dr. Carlo Hasnörl. Ich bin Facharzt für plastische Chirurgie in Innsbruck. Und wie immer an meiner Seite, wie diesmal wieder 160 Kilometer entfernt, also ganz nah, Astrid Tomczak. Hallo Astrid.
Hallo Carlo, guten Morgen.
Guten Morgen, das heißt, diesmal sind wir nicht so wie das letzte Mal in München in der heißen Mittagszeit unterwegs. Gott, habe ich da geschwitzt in dem Zimmer, das war so schlimm. Sondern jetzt ist ja schon einigermaßen kühl geworden. Also bei uns hat es heute in der Früh 0 Grad gehabt. Und wir sind eben voll motiviert in der Morgenstimmung.
Ganz genau. Ich soll übrigens auch noch liebe Grüße vom Dominik ausrichten, Dominik von Lukovic, wo wir ja zuletzt eben zu Gast waren, wie du gesagt hast. Und er hat sich sehr gefreut und es kamen auch positive Rückmeldungen bei ihm an zu diesem Podcast, den wir gemacht haben über das Lipödem.
Das will ich hoffen, weil das war ein unheimlich interessanter Podcast, finde ich. Es ist so viel Insiderwissen dort vermittelt worden und ich glaube auch viel Hilfe für Betroffene. Also ich finde, das war ein ganz wichtiger und ein toller Podcast und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Das gibt es ja auch als Video, gell? Auf Spotify, so viel ich weiß, ist das als Videopodcast zu sehen. Stimmt das?
Ja, ganz genau. Das ist als Videopodcast zu sehen und ich habe es mir auch als Video dann nochmal angeschaut im Nachgang, weil ich es ganz spannend finde, wenn man ja selber in dieser Interviewsituation ist, dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, was man wirklich alles besprochen hat. Und diese 35 Minuten, die waren richtig vollgepackt mit ganz vielen tollen Infos.
Ich finde auch, ja, also da haben wir nichts auslassen. Es gibt immer noch was zu erzählen und wahrscheinlich wird dann irgendwann einmal wieder eine Folge über dieses Thema kommen. Es gibt ja einige Spezialisten, die einiges noch dazu zu sagen haben. Da bin ich auch in Wien fündig geworden. Ich habe ja schon vor längerer Zeit einmal mit der Nina Hüttinger einen Podcast gemacht über das Lipödem. Aber es ist ein Thema, das kann man nicht oft genug ansprechen. Es ist allein schon die ganze Diagnostik und die Problematik der Grenzziehung zwischen Lipödem und Übergewicht ist einfach schon ein Thema, das mehrere Podcasts füllen könnte, meiner Ansicht nach. Aber heute haben wir ja was anderes auf Lager, gell, Astrid? Du hast da dir Gedanken gemacht.
Genau, also was mich ja sehr bewegt, ist das Thema Fadenlifting und wer mich ein bisschen länger und besser kennt, der weiß auch, dass ich ein großer Verfechter bin vom Thema Fadenlifting und deshalb tut mir das immer in der Seele weh, wenn ich eben sehe, wie viel Vorbehalte gegen diese Methode im Markt sind und wie häufig auch wie falsch eigentlich die Erwartungshaltung ist, was ja auch mit dem Namen zu tun hat, Lifting eben. Und deshalb denke ich, es ist nochmal wichtig, wirklich auseinanderzunehmen, also was kann Fadenlifting, also was ist Sinn und Zweck, wo sind die Indikationen und wo sind eben keine Indikationen. Also wo muss man eben an andere Methoden denken, auch durchaus an Skalpell zum Beispiel oder wo ist eher ein Filler zu sehen und so weiter und so fort. Und da wäre ich dir sehr dankbar, wenn wir das heute jetzt im Rahmen unseres Podcasts nochmal ein bisschen einordnen können.
Herzlich gerne. Und du hast den Punkt auch schon angesprochen. Hast mir eigentlich sozusagen meine Pointe schon weggenommen.
Oh, Entschuldigung.
Bin ja gewöhnt von dir. Und zwar, es ist kein Lifting. Und genau das ist der Punkt. Ja, der Begriff Fadenlifting, da kriege ich immer so ein bisschen leicht Ausschläge. Das haut Ausschläge, weil da bin ich voll allergisch drauf, weil das einfach die Idee, die dahinter steckt, komplett verfehlt. Natürlich gibt's zu Beginn einen Hebeeffekt, keine Frage. Ja, aber der Grund oder warum man einen Fadenlifting dann eigentlich wirklich macht, ist, weil man einfach was Langfristiges haben möchte und das hat mit den Fäden per se eigentlich nur mehr in zweiter Linie zu tun.
Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen. Und das wäre die eine Bitte. Und die zweite wäre, dass wir dann auch nochmal ein bisschen auseinander dividieren, Zugfäden versus Gewebestimulationsfäden, weil das wird ja alles in einen Topf geschmissen und das sind ja auch ganz unterschiedliche Ideen, die da dahinter stecken.
Genau das. Da werde ich dann das Wort auch dir wieder übergeben. Fangen wir mal von vorne an. Mhm. Es gibt ja verschiedene Materialien, aus denen diese Fäden bestehen. Ich glaube, der Grund für den schlechten Ruf der Fäden kann man in den permanenten Fäden suchen. Also den Fäden, die sich nicht auflösen, die meiner Ansicht nach eigentlich ihre Berechtigung im Einsatz verloren haben. Das war so in den 90er Jahren, wo das begonnen hat. Und da wurde also ein Nahtmaterial verwendet, das man heute noch verwendet für den Wundverschluss. Und das man dann nach einer Woche, 10 Tage wieder entfernt. Und das ist dann eingekerbt worden auf der Seite, dass kleine Widerhäkchen entstanden sind. Und das hat man dann eben im Unterhautgewebe verankert und so einen Hebeeffekt erzielt. Der Vorteil von diesen nicht resorbierbaren Fäden ist sicher, dass sie also am längsten stimulierend wirken im Gewebe. Der Nachteil ist, wenn irgendwas mit den Fäden passiert, dann ist es extrem schwierig, die zu entfernen. Und die Problematiken, die man rund um diese Fäden gesehen hat, mit Granulomen, also mit so sogenannten wilden Fleisch, wie wir in Tirol sagen, und Entzündungen und Fisteln, also dass diese Fäden sich entzünden haben und durch die Haut herausgekommen sind, sind zahlreich und haben eigentlich den schlechten Ruf des Fadenliftings sozusagen begründet. Aber in der Zwischenzeit eben, wie gesagt, arbeitet man mit sogenannten resorbierbaren Nahtmaterial. Das gibt es ja in der Chirurgie auch schon seit Jahrzehnten. Und da unterscheidet man mal grob relativ kurzfristige Fäden, also die relativ kurz im Gewebe verweilen. Zusammengefasst nennt man sie so PDO-Fäden, das ist das Polydioxan, also ein Nahtmaterial, das eine relativ kurze Resorptionszeit hat. Und dann gibt es länger wirksame oder länger im Gewebe verweilende Fäden, die sich erst über mehrere Monate auflösen. Die sind meistens in Kombination oder pur aus Polyl-Milchsäure. Eine Substanz, die wir schon in früheren Podcasts immer wieder erwähnt haben, auch als Pulver zur Injektion und die eine sehr, sehr gute Kollagenstimulation haben, aber eben auch in Wasser, CO2 und ein paar Spurenelementen sozusagen abgebaut werden, die der Körper ganz leicht verarbeiten kann. Also die zwei Produkte oder Wirkstoffe muss man mal erwähnen. Bei den Polydioxanfäden muss ich ganz ehrlich sagen, die verwende ich relativ selten. Da bist du eher diejenige, die öfter verwendet. Ich verwende sie als Add-on sozusagen. Also wenn ich jetzt sehe, dass ich noch vielleicht bei einem Fadenlifting mit einem PLLA oder Kombinationsfaden aus verschiedenen Produkten, also es gibt ja so Kombinationsfäden aus Polyl-Milchsäure und Polycaprolacton zum Beispiel, die, wenn ich da sehe, da könnte ich noch ein bisschen den Zug verstärken oder da würde ich gerne noch ein bisschen einen Effekt dazu haben, dann nehme ich einen PDO-Faden dazu. Ansonsten bin ich eigentlich nicht so der PDO-User. So, jetzt schwirrt unseren Zuhörern sicher schon der Schädel von den ganzen Abkürzungen, aber das ist halt einfach so. Vielleicht kannst du noch ein bisschen das System reinbringen.
Mhm, ja, also du hast ja schon Kategorien genannt. Das eine ist ja mal resorbierbar, nicht resorbierbar. Nicht resorbierbar können wir gedanklich streichen, weil, also da sind wir uns einig, also zumindest mir zweimal, dass das heute eigentlich keinen Anwendungsbereich mehr haben sollte. Dann haben wir die resorbierbaren Fäden, die aus unterschiedlichen Materialien sind und die man mal grob einteilen kann, eben wie du gesagt hast, in kurzfristig resorbierbar und längerfristig resorbierbar. Kurzfristig heißt so 3 bis maximal 6 Monate. Längerfristig sprechen wir sicher über 1 Jahr bis 1,5, vielleicht auch 2 Jahre. Und dann kann man nochmal eine Einteilung machen, die bezieht sich eher auf das Thema, ich mache rein eine Gewebestimulation durch dieses Fadenmaterial. Das sind dann meistens diese Polydioxanonfäden, die du schon angesprochen hast, oder PDO-Fäden. Das sind kurze Fäden, die praktisch keine physikalische Zugwirkung haben, sondern vom ersten Moment an eigentlich diese Gewebestimulation zum Hintergrund haben. Und dann gibt's eben die längerfristig wirkenden Fäden, die zunächst diesen physikalischen Zug haben, den du schon angesprochen hast, die auch unter Zugfäden laufen, aber dann im zweiten Schritt natürlich auch die Gewebestimulation machen. Und ich hoffe, damit ist es so ein bisschen klar geworden. Bei diesen kurzzeitig wirkenden Fäden, da gibt's eigentlich nur die Polydioxanon-Fäden, also da sind mir jetzt keine Fäden aus Polyl-Milchsäure oder Polycarbolacton bekannt, die man dann nur für so einen Gewebestimulationseffekt einsetzt. Diese Materialien werden eigentlich nur in diesen längerfristig wirkenden Fäden, die dann auch so einen physikalischen Zugeffekt haben, eingesetzt. War das gut jetzt so?
Ja. Ja, das ist eigentlich so die Kurzzusammenfassung von meinen Ausführungen. Vielen Dank. Aber ich glaube, es ist doch wichtig, dass man das zweimal sozusagen aufarbeitet, weil ich hab mich selber fast nicht mehr ausgekannt, wenn ich mir zugehört habe.
Es ist aber auch komplex.
Thema bei den Zugfäden, das ist mir ganz wichtig eben, und das ist eben das, glaube ich, auch die Kernaussage. Ein Fadenlift ist kein Lift. Das finde ich, das muss man einfach herausstreichen. Es geht immer um die Stimulation der Kollagenproduktion im Gewebe und damit eine Festigung der differenten Strukturen, also in der tiefen Haut oder Unterhautgewebe, wo man dadurch eine Verbesserung erzielt. Diese Häkchen oder Hütchen oder was auch immer, die sich im Gewebe verankern, haben meiner Ansicht nach in erster Linie einen stärkeren stimulatorischen Effekt, haben kurzfristig den Hebeeffekt, also dieses leichte Lifting. Aber das ist meiner Ansicht nach, das kann nicht lang halten, weil sonst wären unsere ganzen operativen Maßnahmen ja eigentlich völlig umsonst, ja, weil wenn man mit einem Faden, der so feine Häkchen oder Hütchen hat, die sich im Fettgewebe verankern, langfristig schon einen Hebeeffekt erzielen könnte, bräuchte man gar keinen Facelift mehr machen. Das stimmt aber nicht. Das Fettgewebe kann diese Häkchen oder Hütchen nicht lange halten. Das gibt dann früher oder später wieder nach, aber in der Zwischenzeit bildet sich um diese Strukturen eben ein Strang aus kollagenen Fasern. Das weiß man, und das ist eigentlich das, was dann den Halteeffekt macht. Also das Lifting durch die Fäden ist eigentlich ein Lifting durch das Kollagen, das sich rund um diese Fäden bildet. Und auf dieser Idee funktionieren dann auch eben die glatten Fäden, die ja eigentlich keinen Hebeeffekt haben, wie du schon gesagt hast, sondern eben reine Kollagenstimulatoren sind. Wobei jetzt ich ganz ehrlich, das sage ich jetzt, da bin ich, meine persönliche Meinung, ich weiß, dass es viele, viele Anwender gibt von den PDO-Fäden. Ich finde, da ist mir die Grenze zu den Fillern ein bisschen zu verwaschen. Also da finde ich, kann man mit den Fillern auch gut arbeiten oder meiner Ansicht nach sogar manchmal besser arbeiten. Und es ist die Frage, sind die lang genug im Gewebe, um wirklich ausreichend die Kollagenproduktion anzuregen, weil es dauert ja doch eine Zeitl, bis die Fibroblasten, also diese kollagenproduzierenden Zellen, auf den Reiz dann eigentlich wirklich reagieren. Ich glaube, da sind wir ein bisschen kontroverser Meinung, oder?
Ja, gar nicht so kontrovers, weil es gibt ja unterschiedliche PDO-Fäden. Also du hast ja schon diese glatten erwähnt, die ja zum Teil auch wirklich sehr dünn sind. Die sitzen dann auf einer 30G-Nadel drauf, sind 25 mm und im Prinzip lang und im Prinzip haarfein. Also, und da kann man sich ja vorstellen, dass es auch eine kleine Oberfläche hat und da natürlich auch entsprechend wenig, ja, Berührung mit Gewebe und damit wenig Effekt im Sinne von, ich baue jetzt Gewebe auf um diesen Faden rum. Das wird also ein sehr, sehr feiner, dünner Kollagenstrang sein, der sich da bildet. Weil die Verweildauer ist ja so, ja, 8 Wochen bis 6 Monate Maximum. Also es gibt ja auch relativ dicke PDO-Fäden, die natürlich dann auch länger brauchen, um resorbiert zu werden. Und natürlich, wir brauchen Zeit. Also wie du sagst, die Fibroblasten, die springen nicht so an, sondern die brauchen Zeit, die brauchen diese Dauerstimulation für ein paar Wochen, besser Monate, damit sie dann halt aktiv werden. Das haben die PDO-Fädenhersteller natürlich auch erkannt. Und diese glatten Fäden, die, ehrlich gesagt, setze ich selber kaum noch ein, sondern ich setze eben spiralförmige Fäden ein, die natürlich und dickere Fäden, die dann einfach auch mehr Gewebereiz machen, ja, und die dann entsprechend länger verbleiben und davon halt auch nicht nur 2 Stück. Weil der Punkt ist der, also ich habe oft Patienten, die zu mir kommen und die hatten dann schon mal so eine PDO-Fadenbehandlung, sind super enttäuscht. Und wenn man dann nachfragt, wie viel Fäden haben sie denn bekommen und wie wurde denn die Indikation versorgt? Und dann sagt mir jemand, ja, für die King-Kontur, da habe ich dann 2, 3 Fäden bekommen. Ja, ich meine, also das ist halt einfach nix. Also man braucht schon eine suffiziente Anzahl, damit sich da was tut. Und wenn ich jetzt eine King-Kontur behandeln darf, dann bin ich da schnell mal bei 15, 20 Fäden pro Seite. Und wenn man sich die koreanischen Ärzte anschaut, wo ja dieses PDO-Fadenlifting vor allem herkommt und man sieht die in der Behandlung, dann siehst du eigentlich fast keine Haut mehr vor lauter Fäden bei den Patienten. Und das sagt ja auch was. Drüber aus, wann ich Effektivität erreiche mit der Methode, nämlich durch eine Vielzahl an Fäden. Und das ist, glaube ich, auch der massive Fehler, der halt häufig gemacht wird. Da wird so ein bisschen was gelegt und dann denkt man, super, jetzt passiert riesig was, aber so ist es halt nicht. Ich brauche wirklich hier, ja, wie gesagt, für eine Jawline 10, 15 Fäden ist gar nichts und dann halt eben auch die dickeren. Und dann wird da auch ein Schuh draus. Und was ich auch noch sagen muss, es gibt halt für alles eine Grenze. Also wenn die Jawline extrem verschwommen ist, ja, und ich hier wirklich einen riesen Gewebsüberschuss habe, dann werde ich weder mit den kleinen PDO-Fädchens noch mit den Zugfadenlifting, so ist es halt, also auch wenn wir wissen, Zug und so und Lifting ist ja relativ zu sehen, aber dann werde ich halt irgendwann eine Indikation haben, wo halt diese konservativen Methoden nicht mehr ausreichen. Und dann braucht man einfach ein Skalpell und vielleicht auch eine lokale Fettabsaugung, was auch immer, eine Straffung, ein Facelift. Also da ist dann einfach die Methode erreicht ihre Grenze. Und ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen, dass diese Grenze eben nicht gesetzt wurde oder nicht respektiert wurde. Hat dann das Fadenlifting halt in Verruf gebracht nach dem Motto, ja, das bringt ja eh nichts, schaut genauso aus wie vorher.
Ja, ich glaube, das ist ganz eine essentielle Aussage. Alles hat seine Indikationen, alles hat seine Berechtigung. Und die Berechtigung ergibt sich eigentlich aus dem Geschehen, was hat sich verändert? Ist es jetzt eher ein Volumensverlust, dann werde ich vielleicht eher an einen Filler denken. Ist es eher eine Verlagerung des von vorhandenem Volumen, also sozusagen ein Absacken vom Gewebe, dann werde ich eher an einen Faden denken. Und wie du richtig sagst, alles hat seine Grenzen, ist ein Hautüberschuss da, dann vergiss es mit den Fäden, weil dann muss man einfach diesen Hautüberschuss in unter Kontrolle bringen und da wird man dann halt früher oder später ums Skalpell nicht herumkommen. Also es hat der Facelift deswegen in keinster Weise ausgedient. Es hat vielleicht, gibt, und das, so würde ich das auch sehen, es ist die Chance, eine operative Korrektur später zu machen, weil man einfach mal primär mit den Fäden das Ganze stimuliert und unter Kontrolle haltet und auch ein bisschen strafft. Und dann sagt man vielleicht, hat man 5 bis 10 Jahre gewonnen, aber dann wird halt der Hautüberschuss überwiegen. Ich habe ja begonnen, das möchte ich nur kurz anmerken. Ich war lang sehr, sehr skeptisch, weil ich eben aus der Zeit stamme, wo die Fadenliftfäden nicht resorbierbar waren und ich dann eben einige Patientinnen und Patienten gehabt habe, wo ich die Fäden wieder entfernen habe müssen, was ein fürchterlicher Aufwand ist, weil die wahnsinnig schwer zum Rauskriegen waren. Und deswegen war ich extrem skeptisch gegenüber den Fäden, aber für mich war sozusagen der Einstieg, die Idee, wenn eine Patientin nach einem Facelift so nach 5, 6 Jahren kommt und sagt, man, eigentlich ist alles noch ganz okay, die Kontur ist noch gut, für Operation ist überhaupt keine Indikation, aber sehen Sie da unten am Hals, da habe ich schon wieder so eine leichte Lockerung. Können wir da nicht irgendwas machen? Und da haben wir gedacht, ja, genau, da passt jetzt der Faden genau rein. Und das stimmt auch, wobei ich jetzt gestehen muss, ich habe in der Zwischenzeit sicher wesentlich mehr Patientinnen und Patienten, die noch kein Facelift gehabt haben, aber die es einfach rechtzeitig kommen und sagen, ich möchte was machen. Und was ich auch noch sagen möchte, dann halte ich schon wieder die Klappe, dann bist du wieder du dran, Astrid. Aber was ich auch sagen möchte, oft ist es so, dass die Patienten kommen und sagen, ich möchte einen Fadenlift. Sind schmal im Gesicht, wenig Unterhautgewebe, die Haut eher locker, aber eigentlich nicht so diese abgesagten Strukturen, sondern einfach ein Volumensmangel. Bitte, liebe Interessentinnen und Interessenten, überlasst es dem Behandler, ob es gescheiter ist, jetzt einen Faden einzulegen oder ob es gescheiter ist, einen Filler zu verwenden. Mit der Bestimmtheit, ich habe es gesehen bei meiner Freundin, die hat ein Fadenlifting gekriegt und das hat gut ausgeschaut. Jetzt will ich das auch. Gewinnt man keinen Blumentopf, wenn man einfach kein Unterhautgewebe hat. Bei sehr schmalen, Patientinnen mit sehr wenig Unterhautgewebe sind die Fäden einfach nicht geeignet. Ja.
Ja.
Und deswegen ist es einfach so, dass meiner Ansicht nach die Indikation von Seiten des Behandlers kommen muss von Seiten der Patientin oder des Patienten einfach der Wunsch, was man korrigiert haben möchte.
Mhm. Ja, kann ich dir nur sehr zustimmen. Es geht ja eben genauso wie in die andere Richtung, wo man diese Skepsis gegenüber dem Fadenlifting halt häufig auf dem Stuhl sitzen hat und man dann erstmal das quasi ins rechte Licht drücken muss. Also es geht in beide Richtungen, ja. Der Wunsch nach einem Fadenlifting, wo es nicht indiziert ist und die Ablehnung eines Fadenliftings, wo es eigentlich super indiziert wäre und wo es die beste Lösung ist. Also wir haben ja mit beiden zu tun. Genau. Was ich auch noch sagen möchte, ist, also für mich das Fadenlifting ganz generell, ob es jetzt Zugfäden sind, die ich ja nicht anwende, oder eben diese kleinen Fädchen, wie ich es immer nenne, es schließt für mich eine Lücke in der Praxis. Eine Lücke, die ich ganz schlecht mit anderen Methoden füllen kann. Und ich möchte auch noch mal ein Beispiel dazu bringen. Wir haben ja den Bereich im Unterlid, der ja häufig eine Zone ist, wo die Patienten sich eine Verbesserung wünschen. Sei es jetzt, weil sie da eben so leichte Tränensäcke haben, sei es jetzt, weil das dunkel verfärbt ist, sei es, weil es ein Volumensverlust ist. Also da ist häufig, wird der Wunsch an mich herangetragen, bitte mach da was, das lässt mich müde ausschauen, das lässt mich traurig ausschauen, das passt einfach nicht zum Rest. Und wie immer muss man dann natürlich ganz, ganz sauber die Indikation stellen. Und wenn es ein Volumenverlust ist, dann kann man natürlich überlegen, mit einem Filler zu arbeiten. Wenn es was leicht Abgesagtes ist, dann wird es halt schon ein bisschen schwieriger, weil, was mache ich da jetzt? Es ist vielleicht noch keine OP-Indikation, Der Filler passt vielleicht auch nicht, weil ich merke, da ist ein leichtes Ödem mit drin. Das will ich nicht noch verstärken. Und da haben für mich die Fäden, also die kleinen Fäden, eine richtig schöne Indikation gefunden über die Jahre. Also da kann ich mit kleinen Embossing Spring, also mit kleinen gedrehten Fäden, mit kurzen, kann ich dann richtig schönen Effekt erzielen, der die Tränensäcke so ein bisschen minimiert und gleichzeitig aber auch an dem dunklen Arbeiten, weil durch den Kollagenaufbau wird dir die Haut dann ein bisschen dicker, dann scheint das nicht mehr so durch. Und man kann das dann noch mit Aminosäuren oder mit anderen Dingen kombinieren. Ich bin da ein großer Fan von Kombination, weil ich glaube, also ich weiß einfach, dass selten die eine Methode die absolute Methode ist. Meistens ist es eine Kombination. Und das finde ich einfach total schön. Da hat mir vor den Fäden was gefehlt. Genauso Krähenfüße. Klar, da kann man natürlich auch, man kann mit Botulinumtoxin arbeiten, mache ich nicht. Die kann ich dann natürlich an dich weiterverweisen, lieber Carlo. Aber jetzt bist du nicht so oft in München.
Aber dann immer gern.
Aber dann immer gern, genau. Und wir haben ja auch die Botox-aversen Patientinnen, die gibt es halt einfach. Und da tut man sich wirklich manchmal schwer, auch mit zusätzlicher Aufklärung diese Vorurteile zu beseitigen. Und da habe ich auch mit den Fäden und dann vielleicht in Kombination eben noch mit Aminosäuren oder mit anderen Produkten komme ich da wirklich dann zu einem richtig, richtig schönen Ergebnis, das ganz natürlich ist, das nicht aufträgt und das einfach harmonisch ist. Also das finde ich sind tolle Möglichkeiten, mit diesen kurzen Fäden zu arbeiten.
Ja. Du wirst gerade angeknabbert von deiner Katze, gell?
Ja, also das ist der Gary und der Gary liebt Videos und der liebt unsere Podcast-Aufnahmen. Und der hat mir schon diesen Büschel von meinem Mikro geklaut und irgendwo hin verräumt, wo ich ihn nicht mehr finde. Und jetzt möchte er gerade gerne in mein Headset beißen.
Ja, und wenn die Astrid jetzt kurzfristig weg ist, dann hat die Katze das Kommando übernommen.
Genau.
Oder der Kater, Entschuldigung.
Ja, bitte. So viel Zeit muss sein.
Aber zurück zu unserem Thema. Ich glaube, streichen wir das noch einmal heraus. Der gemeinsame Nenner all dieser Behandlungen ist die Stimulation der Kollagenproduktion im Gewebe. In welcher Ebene auch immer, ganz oberflächlich mit Hyaluronsäure, Aminosäuren zum Beispiel, ein bisschen tiefer mit den feinen BDO-Fäden, noch ein Stück tiefer wieder mit zum Beispiel Poly-L-Milchsäure als Pulver oder eben in Form von Zugfäden, je nachdem, welche Methode jetzt die bessere Indikation hat. Und wenn man dann in mehreren Ebenen arbeitet, wie du sagst, oder verschiedene Dinge kombiniert, dann hat man einfach wirklich sicher einen erstaunlich guten Effekt ohne chirurgische Maßnahme. Und am Schluss gibt es dann immer noch eben die chirurgischen Methoden. Also ein bisschen möchte ich noch, um das abzuschließen, weil du gesagt hast, eben Botulinumtoxin, also diese sogenannten Neuromodulatoren, wo man eben die Aktivität der mimischen Muskulatur etwas bremst, die gehören einfach im oberen, mittleren Gesichtsbereich absolut zum Gesamtportfolio dazu. Und da finde ich ja super, dass wir einfach zusammenarbeiten. Da erweitert man einfach nur das Spektrum und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und eben gerade, wenn du sagst Tränensäcke, da juckt es mir natürlich in die Finger. Gerade Unterlid ist eine Spezialität von mir. Das ist ja nicht so selbstverständlich, weil da gibt es ja auch einige Techniken, wie man das macht. Ich habe darüber schon einmal einen Podcast gemacht, vor vielen, vielen Jahren, kann ich in der Zwischenzeit schon sagen. Aber zusammengefasst, es gibt eine sogenannte offene Technik und die Technik von der Lidinnenseite, also transkonjunktival, wo man praktisch von der Bindehautseite her zugeht und eine Umverteilung des Fettgewebes, das die Tränensäcke verursacht, dann herbeiführt. Das gehört einfach auch dazu und eben auch die Fähigkeit, so wie du sie hast, zu sagen, Leute, ich kann jetzt noch einiges machen mit Fäden und Fillern oder mit Kollagenstimulation, aber irgendwann einmal geht es dann einfach nicht mehr. Irgendwann einmal wird man dann diese Tränensäcke operativ korrigieren müssen. Und das eine schließt das andere nicht aus. Wir sind keine Konkurrenten, wir sind Partner im Kampf gegen das Altern, gegen die Veränderungen, die uns müde ausschauen lassen, die uns abgespannten Eindruck machen. Und deswegen finde ich das einfach wichtig, dass wir zwei da auch in dem Podcast eben das auch sozusagen demonstrieren, dass es da kein Gegeneinander, sondern ein absolutes Miteinander gibt. Und dazu braucht es halt einfach auch, ich respektiere dein Know-how im Bereich der ganzen konservativen Maßnahmen. Da bist du in vielen Dingen einfach auch sehr extrem erfahren. Und du respektierst meine Fähigkeiten am Operationstisch. Und damit arbeiten wir eigentlich super im Sinne der Patienten und Patientinnen.
Ja.
Ja,
oder? Ja, absolut, absolut. Und ich freue mich sehr über deinen Respekt. Vielen Dank, den ich natürlich absolut erwidere. Ich glaube halt auch, man tut sich weder selber was Gutes noch dem Patienten was Gutes, wenn man meint, man kann eben alles. Und ich beobachte es halt immer wieder, gerade in der ästhetischen Medizin. Ich weiß jetzt nicht, in der klassischen Medizin, da fehlen mir die Einblicke, aber ich begegne schon immer wieder Behandlern jedweder Fachrichtung, die halt der Meinung sind, sie können alles behandeln und sie machen alles. Und ja, ich finde einfach, das Wichtige ist auch, dass man seine Grenzen kennt und dass man eben im Sinne der Patienten auch entscheidet und sagt, okay, also hier kann ich Ihnen nicht mehr weiterhelfen, weil das macht einfach das Geld ist zum Fenster rausgeschmissen. Also einfach, ja, ehrlich sein.
Ja, genau. Ja, weil man gewinnt dadurch keinen Patienten, wenn man irgendwas macht, wo man weiß, das bringt nicht das, was sich die Patientin oder der Patient erwartet, aber dann bleibt sie mir halt, die verliert man trotzdem, weil die ist dann eine unzufriedene Patientin und es gibt nichts Schlimmeres als unzufriedene Patienten. Am Patienten, den man jetzt zum Beispiel an jemand anderen überweist, weil der einfach da die Fähigkeiten hat, die man selber nicht hat oder nicht einwenden kann, der ist zufrieden und der wird sagen, ja, der weiß, wann es Zeit ist, einfach die Methode zu wechseln. Und da kann ich dann auch wieder hingehen und wieder fragen, wie wir das nächste Problem angehen. Aber genau. Wenn man irgendwas macht, was nichts bringt, dann sagt er, ja, wozu soll ich da nochmal hingehen? Das ist eh für nichts. Ja?
Genau.
Also halt sind wir wieder.
Ja, genau. Na, aber da tatsächlich ist mir das ein ganz großes Anliegen und ich erlebe das halt immer wieder, dass eigentlich diese Aufklärung als Patientenaufklärung als Last empfunden wird. Also man möchte ja viel lieber loslegen und gleich arbeiten und so. Und ich finde aber, dass man nicht genug aufklären kann, zum einen. Und ich finde zum anderen, dass so eine umfangreiche Aufklärung auch diese Behandler-Patienten Bindung extrem stärkt und da auch eine Loyalität entsteht und ein Vertrauen und das sollte man halt für so eine kurzfristige Umsatzgewinnung nicht riskieren. Also das ist einfach meine Haltung dazu. Ja.
Ja. Ja.
Genau.
Ich glaube, damit haben wir wieder ein schönes Schlusswort gefunden und du widmest dich jetzt deinem Kater, bevor er den Rest deines Mikros noch aufisst. Und hinter mir steht mein Hund und wartet auch schon, dass ich mit dem Stoffschwein spiele mit dir. Also wir sind beschäftigt. Okay.
Sehr gut.
Wir hören uns wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es zum Podcast Fragen oder Kommentare gibt, bitte zögert nicht. Man kann das am besten über podcast@excellentbeauty.com direkt an uns schicken oder in den jeweiligen Medien auch einen Kommentar hineinschreiben, wo ihr den Podcast hört. Ansonsten wünsche ich allen eine schöne Zeit und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Astrid.
Ja, tschüss, Carlo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.